Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 38. Podcast-Folge. Heute spreche ich wieder einmal mit Dr. Andreas Beck, einem echten Experten zum Thema Portfoliolösungen und Vermögensaufbau. Dr. Beck gründete 2005 das Institut für Vermögensaufbau, eine bankenunabhängige Gesellschaft zur Förderung des Vermögensaufbaus von Privatanlegern. Wir sprechen heute über sein neues Projekt Global Portfolio One und eine Anlagesystematik, die jedem Anleger dabei helfen kann, zur richtigen Zeit Aktien zu kaufen oder auch wieder zu verkaufen. Bevor wir in das Gespräch gehen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit ein paar Wochen steht in den App Stores die Extra ETF App zum Download bereit. In der aktuellen Version können Sie unsere ETF-News lesen, ETF-Informationen abrufen und, sofern Sie ein Extra ETF-Benutzerkonto haben, auch auf Ihre Watchlist zugreifen. Am besten installieren Sie sich also die App gleich mal auf Ihrem Smartphone und probieren Sie die App aus. Sie können die App auch ohne Login nutzen oder eben mit Ihrem bestehenden Extra ETF-Login. Übrigens, die App wird laufend von uns weiterentwickelt. Neue Funktionen werden zum Beispiel die Möglichkeit sein, auf Ihre angelegten Portfolios zuzugreifen. Es lohnt sich also auf alle Fälle, die App immer auf dem neuesten Stand zu halten. Nun aber weiter in den Talk mit Dr. Andreas Beck. Ja, hallo Herr Dr. Beck, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast.
Ja, schönen guten Tag. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, auch sehr gerne, freut mich auch. Herr Beck, Sie sind jetzt neben dem Christian Dröhl der zweite Gast, den ich jeweils zum zweiten Mal im Extra ETF Podcast begrüße. Das ist schon mal eine Auszeichnung und das liegt natürlich unter anderem daran, dass ich sehr viele Zuschriften bekommen habe, die Sie nach unserem ersten Talk gewünscht haben, dass wir nochmal sprechen. Ich glaube, ich muss Sie künftig regelmäßig als Gast einladen. Können wir uns ja im Nachgang nochmal drüber austauschen, ob das für Sie auch interessant ist, weil die Gespräche mit Ihnen sind wirklich immer sehr, sehr interessant und haben einen sehr hohen Informationsgrad. Da ziehe ich auch mal für mich persönlich immer sehr viel raus. Wir möchten ja heute im Schwerpunkt über Ihr neues Projekt, nennen wir es mal Projekt, sprechen, den Global Portfolio One, ein Investmentfonds, aber auch über Ihr E-Book, das man auf Ihrer Webseite dazu kostenfrei herunterladen kann, wo Sie nämlich kurz und knapp eigentlich erklären, wie man erfolgreich wissenschaftlich investieren kann. Möchten Sie vielleicht kurz zu dem E-Book zum Einstieg mal ein bisschen einleitende Worte sagen oder vielleicht auch zu dem Fonds, bevor wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen?
Ja, sehr gerne vielleicht ein paar Worte zur Motivation des ganzen Projektes. Also vor ein paar Jahren ist eine Unternehmerfamilie auf mich zugekommen und hat die Frage gestellt: Was ist das sicherste Wertpapierportfolio, was ich überhaupt bauen kann für die lange Frist? Es klingt auf den ersten Blick banal, diese Frage. In Wirklichkeit ist die sehr spannend. Also Sicherheit für die lange Frist, maximale Sicherheit für die lange Frist. Was ist das eigentlich? Die Frage ist deswegen spannend, weil Sicherheit definiert wird im Portfolio-Management klassischerweise über Kennzahlen wie Volatilität, Value at Risk, Maximum Drawdown. Und das sind alles Kennzahlen, die eigentlich für die sehr, sehr kurze Frist entwickelt wurden. Mhm. Also Value at Risk wurde zum Beispiel entwickelt für eine Haltedauer von einem Tag und wird toleriert für eine Verwendung von 10 Tagen. Maximum Drawdown, also so der Maximalverlust eines Portfolios zum letzten All-Time-High, das ist vielleicht sinnvoll, wenn ich eine Einjahresperspektive habe, vielleicht eine Zweijahresperspektive. Aber wenn wir jetzt hier darüber reden, dass eine Familie sagt, wir wollen, dass dieses Geld über die nächsten Generationen maximal sicher ist, was ist dann die höchste Sicherheit, die ich erreichen kann, ist eigentlich eine unbeantwortete Frage gewesen. Deswegen haben wir uns das sehr genau angeschaut. Und das Ergebnis ist etwas unorthodox, deswegen habe ich gleich ein E-Book dazu geschrieben, weil man eben bestimmte Begriffe etwas anders verwenden muss, als sie üblicherweise verwendet werden in der Anlageberatung. Und da muss man auch ein bisschen zu erläutern. Deswegen ist eben nicht nur dieses Portfolio jetzt allgemein investierbar geworden als Global Portfolio One, sondern es gibt auch ein E-Book dazu.
Der Fonds Global Portfolio One ist ja ein klassischer Investmentfonds, der dann sozusagen die Strategie umsetzt, die dann da beschrieben wird.
Ja, genau. Haben wir 2019 gestartet als institutionellen Fonds und Anfang dieses Jahres haben wir es jetzt geöffnet, sodass er allgemein ohne Mindestanlagesumme investierbar geworden ist.
Ich würde auf jeden Fall in den Shownotes schon mal ganz grundsätzlich vorweg gesagt, alle diese Informationen, Webseiten verlinken. Das heißt, wenn da jetzt jemand im Nachgang des Gesprächs nochmal näher nachschauen möchte, dann einfach in die Shownotes gucken. Das sind dann alle relevanten Links, weil das E-Book kann man sich also auf jeden Fall kostenlos runterladen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man eine E-Mail-Adresse hinterlassen muss. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall ist es kostenfrei zum Runterladen. Und das sollte man auf jeden Fall tun. Es hat so manche anspruchsvolle Stellen, ja, aber das ist ja auch ganz gut. Da muss man sich da durchkämpfen. Und am Ende ist es aber eigentlich ganz einfach. Ja, und das fand ich auch beim Durchlesen jetzt und Vorbereiten auf dieses Gespräch gut, dass sie es auch immer hinkriegen, komplexe Sachverhalte immer sehr einfach für den, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher dann so aufzubereiten. Ein Kapitel, fangen wir mal doch mal an, lautet, Erträge werden am Finanzmarkt verteilt. Und das fand ich eigentlich ganz nett formuliert, weil man denkt ja eigentlich irgendwie am Finanzmarkt nicht daran, dass irgendwas verteilt wird, sondern ich sage jetzt mal, die Starken nehmen sich's und vielleicht auch zulasten der Schwachen. Vielleicht können Sie kurz erläutern, wie Sie das meinen und vor allen Dingen, wer verteilt denn da eigentlich an wen was?
Nachdenken, dann denken Sie in der Regel über Wertpapiere nach und kommen dann in einen unglaublich undurchsichtigen Dschungel. Es gibt unendlich viele verschiedene Fonds, ETFs, Zertifikate, Anleihen, Derivate. Und wenn sich jetzt Menschen mit Geldanlage beschäftigen und zum Beispiel den Finanzteil der Zeitung lesen, dann werden sie immer auch damit konfrontiert, dass über diese Wertpapiere gesprochen wird. Auch die ganzen Kennzahlen, mit denen man sich dann beschäftigt, zum Beispiel Value at Risk, fokussieren auf eine Betrachtung dieser Wertpapiere. Tatsächlich führt es aber in die Irre, weil Wertpapiere an sich sind eine leere Hülle, die keine Erträge generieren. Das meine ich, wenn ich sage, der Finanzmarkt verteilt die Erträge nur. Also man kann sich das so vorstellen, Wertpapiere sind nur eine leere Hülle, die es ermöglichen, dass die Investoren Geld, was sie zu viel haben, der Wirtschaft zur Verfügung stellen. Die Wirtschaft hat zu wenig Kapital, die braucht es, weil sie bestimmte Sachen realisieren möchte. Und dadurch entstehen Gewinne in der Wirtschaft und über das Wertpapier wird der Investor jetzt an diesen Gewinnen beteiligt. Und das Schöne ist, wenn man sich darüber mal klar wird, dass die Renditequelle eigentlich in der Wirtschaft ist, dann wird auch klar, wie muss ich denken und wie muss ich mein Portfolio aufbauen, dass ich langfristig sichere Erträge generieren kann. Und dann komme ich weg von dieser reinen Betrachtung des Wertpapiermarktes hin zu einer Betrachtung der Realwirtschaft. Und dann ist sozusagen die Frage, welche Renditequellen sind in krisenresistent und welche Renditequellen können langfristig planbare Erträge generieren. Und erst dann überlege ich mir, mit welchen Wertpapieren partizipiere ich am effizientesten genau an diesen Erträgen.
Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, keine Ahnung, ein Unternehmen will eine neue Fabrik bauen. Ja? Sagen wir mal Tesla. Ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Ein reguläres Unternehmen will eine neue Fabrik bauen. Dann der reguläre Weg wäre, sich einen Kredit aufzunehmen, um diese Investition vorzufinanzieren. Und jetzt kann man eben den Kredit theoretisch bei einer Bank aufnehmen. Man kann den aber auch am Kapitalmarkt, am Finanzmarkt aufnehmen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Varianten. Komme ich gleich nochmal mit einer ergänzenden Frage drauf zurück. Und der Investor gibt dem Unternehmen das Geld. Das Unternehmen zahlt dem Investor einen Zins für den Kredit, nimmt das Geld, investiert in die Fabrik, baut daraus neue Produkte, generiert dadurch einen Ertrag, kann die Zinsen bezahlen und über die Zeit hinweg dann auch den Kredit wieder zurückbezahlen. Das ist das, was Sie meinten mit der Konnektion, der Verbindung von Finanzmarkt zu Unternehmen, zur Wirtschaft.
Ja, genau. Geld an sich vermehrt sich von selber nicht.
Es muss immer eine Leistung, eine Wertschöpfung stattfinden.
Es muss eine Wertschöpfung stattfinden. Und das ist jetzt, also das ist der Schlüssel, den man einfach als Anleger einmal verstanden haben muss. Dann fällt man auf ganz viele Sachen nicht mehr herein. Also man kann sich das so vorstellen, wie Sie es beschrieben haben. Irgendein Unternehmen, sagen wir BASF als Beispiel, hat Investitionsbedarf, weil sie expandieren wollen und gewisse Maschinen erneuern wollen, wie auch immer. Die sagen, wir brauchen jetzt für die und die Aktivitäten dieses Kapital. Jetzt ist der Vorstand, eine der wichtigsten Aufgaben des Vorstands ist es, von dem Unternehmen die Kapitalkosten so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, der Vorstand setzt sich jetzt hin und überlegt sich, wie bekommen wir am günstigsten dieses Kapital? Die zahlen nie zu viel. Das kann man sich sicher sein. Das sind Profis. Das Ziel ist immer, so wenig wie möglich den Investoren bieten zu müssen, dass man an das Kapital kommt. Und dann überlegen die sich, ich nehme vielleicht eine 3-jährige Anleihe auf als Fremdkapital, vielleicht eine 5-jährige. Was ist am günstigsten? Vielleicht eine 10-jährige. Vielleicht ist es auch für mich am günstigsten, ich nehme Eigenkapital auf, das heißt, ich begebe neue Aktien. Vielleicht gibt es irgendwelche Mischformen, vielleicht Wandelanleihen. Aber es geht immer darum, aus der Perspektive des Unternehmens die Kapitalkosten so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, als Anleger muss ich wissen, dass mir nie etwas geschenkt wird. Wenn ich irgendein Wertpapier habe und dieses Wertpapier hat eine bestimmte Renditeerwartung, dann fällt die nie vom Himmel, sondern das ist immer sozusagen das, was die Unternehmen mindestens bieten müssen, damit sie an Kapital kommen. Und wenn ein Wertpapier jetzt zum Beispiel eine Anleihe einen scheinbar attraktiven Zins bietet, ist das nie zufällig, sondern es bedeutet einfach, das Unternehmen hat niemanden gefunden, das Kapital günstiger zur Verfügung stellt. Da müssen irgendwelche Risiken lauern. Und wenn ich mit dem Blickwinkel an die Sache rangehe, dann kann mir als Anleger schon mal gar nicht mehr viel passieren, weil mir immer sofort klar ist, ich kriege nie etwas geschenkt. Wenn irgendetwas besonders attraktiv zu sein scheint, muss es ein Problem geben. Und erst wenn ich dieses Problem sehe und verstanden habe, kann ich entscheiden, ob ich jetzt dieses Risiko eingehe, was diese Risikoprämie bezahlt. Oder eben nicht. Bestes Beispiel aktuell ist natürlich die Greensill Bank. Ja, unglaublich, wie viele Kommunen da jetzt Geld verloren haben. Also 15, 20 bis zu 56 Millionen haben Kommunen dort investiert, weil sie 0,2% Zins bekommen haben. Das ist unglaublich. Sind die das Risiko eingegangen und jetzt haben sie einen Totalverlust?
Ja, kann man sich nicht vorstellen, ja.
Muss ich echt sagen, wenn die sich einmal mit mir unterhalten würden, was Risiken sind am Kapitalmarkt, dann würden die solche Fehler nicht mehr machen. Da braucht man keinen Unternehmensberater für ein paar hunderttausend Euro. Das sind Grundregeln. Und eine Grundregel ist, der risikolose Zins ist im Moment minus 0,4. Und jeder, der mir mehr bietet, wenn ich ihm Kapital gebe, hat erstmal ein Problem, weil der risikolose Zins ist zu niedrig. Und wenn er mir einen garantierten Zins bietet, ist da irgendein Problem. Das Problem muss ich zumindest verstanden haben. Dann kann ich akzeptieren, dieses Problem, also dieses Risiko einzugehen. Aber was man hier wieder sieht, es wird einfach gar nicht drüber nachgedacht. Man freut sich, dass man ein bisschen den Zins bekommt und denkt gar nicht drüber nach, dass es ja einen Grund geben muss, dass eine Bank komischerweise noch einen Positivzins zahlt.
Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Vor allen Dingen auch bei Privatanlegern, gut, da ist ja immer so ein bisschen das Argument der Einlagensicherungsarbitrage, ja, dass man immer sagt, ja, bis 100.000 Euro kann nichts passieren. Aber ich finde, das ist zu kurz gedacht, weil da gilt es ja genau das Gleiche. Ich meine, ich investiere doch nicht Geld bei irgendeiner Bank, die ich irgendwie überhaupt nicht kenne, also die auch im Geschäftsverkehr irgendwie nirgendwo auftaucht. Also das finde ich total komisch, ja. Investiere dann da Geld und krieg vielleicht diese 0,2%, wo Sie gesagt haben, habe aber gleichzeitig das Risiko, 100% zu verlieren. Da ist ja, selbst wenn es jetzt eine Einlage bei der Deutschen Bank gewesen wäre, fände ich das Chancen-Risiko-Verhältnis einfach nicht attraktiv genug. Wobei das nochmal ein bisschen was anderes ist.
Aber genau. Also das Verhältnis steht in keinem Verhältnis. Was bekomme ich an möglicher Rendite und was ist mein Risiko? Das steht in keinem Verhältnis.
Aber das hat man ja aber bei jedem Wertpapier. Also jetzt haben Sie vorhin das BASF-Beispiel gebracht. Es gibt ja auch von anderen Unternehmen Anleihen. Es gibt ja auch unzählige Aktien. Jetzt müsste ich ja im Prinzip bei jedem einzelnen Investment immer genau prüfen, wo stehe ich gerade. Und viele Anleger jetzt, wenn es darum geht, ich will weltweit in Aktien investieren, da wäre der erste Schritt ja, dann gehe ich halt zum Beispiel in den MSCI World oder MSCI World und Emerging Markets. Dann habe ich 3.000, 4.000, 5.000 Aktien investiert und das ist super. Aber da sagen Sie jetzt, nur MSCI World, das ist jetzt auch nicht so richtig das Wahre. Warum ist das dann so? Oder?
Ja, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Sprechen wir erst nochmal grundsätzlich vielleicht Aktien, Anleihen und sonst noch was.
Mhm. Ja,
also wenn ich jetzt als Privatanleger mich auf dem ganz transparenten Aktien- und Anleihenmarkt bewege, habe ich einen großen Vorteil. Und den Vorteil will ich darin benennen, dass dieser Markt dominiert wird von professionellen Akteuren. Also wenn eine Anleihe jetzt einen bestimmten Zins bietet von BASF, dann ist dieser Zins wahrscheinlich angemessen, weil diese Anleihe wird am Markt wesentlich von professionellen Investoren gehandelt, die sich die Dinge genau anschauen. Bei Aktien ähnlich. Es gibt einen Marktpreis, der zustande kommt, weil weltweit Arbitrage-Möglichkeiten gesucht werden, weil weltweit der faire Preis gesucht wird. Da habe ich als Privatanleger eine sehr große Chance, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde. Ganz anders sieht die Situation aus, wenn mir als Privatanleger irgendetwas angeboten wird, was speziell für Privatanleger gemacht wurde. Also zum Beispiel werden im Internet ja im Moment Immobilienbeteiligungen verkauft an Privatanleger. Mhm. Wird behauptet, man könnte für ein paar tausend Euro schon an einer Immobilie sich beteiligen. Und das ist halt jetzt zum Beispiel genau so etwas. Wenn ich heute eine gute Immobilie sehe, dann brauche ich keinen Privatanleger. Die finanziere ich kinderleicht institutionell. Ja, ist ja überall so viel Liquidität da. Dass eine Immobilie wirklich diesen komplizierten Weg geht, an Privatanleger in kleinen Häppchen verkauft zu werden über spezialisierte Vertriebe, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht attraktiv ist, riesig. Weil das ist ja total ineffizient. Also niemand, der Kapital braucht und das zu fairen Konditionen aufnehmen kann, würde so einen komplizierten Weg gehen. Und deswegen kann man als erstes, also unsere erste Empfehlung wäre, lieber Privatanleger, sei wahnsinnig vorsichtig bei allen Produkten, die dir angeboten werden, die speziell für Privatanleger gebaut wurden. Da ist die Gefahr, dass du übers Ohr gehauen wirst, ziemlich hoch.
Das trifft auch, keine Ahnung, so Container, Leasing und alle anderen verpackten Produkte im Prinzip, auf die betrifft es, wo eben nicht institutionelle Anleger investiert sind.
Ja, genau. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein neues Pflegeheim bauen und Sie brauchen Kapital. Ja, dann gehen Sie als erstes zur Bank, weil eine Immobilie zu finanzieren, das kriegen Sie sowieso super günstig. Mhm. Nur wenn die Bank ablehnt, wird es schon ein bisschen schwierig. Dann überlegen Sie sich, okay, ich gehe vielleicht zu einem institutionellen Investor, vielleicht zu einer Pensionskasse. Da kriegen Sie es auch noch recht günstig. Nur wenn die ablehnen, dann kommen Sie irgendwann dazu, dass Sie das Prospekt Risiko auf sich nehmen, dass sie wirklich daraus einen geschlossenen Fonds machen, dass sie einen Strukturvertrieb buchen, der 10-15% Kosten verursacht und dass sie dann mit einer Werbekampagne wie so Heizdeckenverkäufer das irgendwelchen Leuten als ganz tolles Investment anbieten. Also das ist ja, das würden sie ja, diesen Weg würden sie ja nie freiwillig wählen, wenn sie ein vernünftiges Objekt haben und es geht ihnen nur darum, dieses Objekt zu finanzieren.
Klar. Weil man einfach unter normalen Umständen schneller mit weniger Aufwand an das gleiche Geld kommen kann.
Ja, und günstiger.
Genau. Jetzt habe ich aber mal kurz eine Frage bei Aktienemissionen. Da ist es ja im Prinzip ähnlich. Können wir auch gleich nochmal das Thema Eigenkapital besprechen. Aber ist es momentan, liest man immer öfters in Amerika, dass wenn Unternehmen an die Börse gehen, während dieser Preisfindung, bevor die Aktien ausgegeben werden, gibt es ja diese Preisspannen und die werden oftmals im Laufe der Verhandlungen immer wieder erhöht. Sagen wir mal, die einigen sich dann auf einen Emissionspreis von $50 und dann ist der erste Börsenkurs an der Börse dann, ich sage jetzt mal, $80, also mit einem wahnsinnigen Gewinn. Wie erklären Sie sich das? Also klar, dass mehr Angebot als Nachfrage da ist, mehr Nachfrage als Angebot, aber das ist ja dann eigentlich auch ein irrationales Verhalten.
Ja, definitiv. Definitiv. Also wir haben hier zwei Effekte, die kann man mit der Kapitalmarkttheorie nicht erklären. Es gibt den Effekt, dass es manchmal so ist, sobald das Unternehmen an der Börse notiert ist, springt der Kurs 30% hoch. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht in der Theorie kann ich das dadurch erklären, dass das ja jetzt etwas anderes ist. Das ist jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, das andere ist noch kein börsennotiertes Unternehmen. Und die Tatsache, dass der Börsengang geklappt hat, ist an sich ein stärkerer Unternehmenswert, könnte man argumentieren. Mhm. Aber dieses Argument ist insofern nicht tragfähig, weil umgekehrt ist es ja auch immer das Gleiche. Wenn jetzt dann Private Equity Firmen ein Unternehmen wieder von der Börse nehmen wollen, dann zahlen sie ja in der Regel auch einen Aufschlag von 30% auf den letzten Börsenkurs. Also wenn ich das Spiel umgekehrt mache und ich mache ein Börsenunternehmen wieder nicht börsennotiert, reden wir auch von Aufschlägen von gerne 30%.
Ja, da passt was nicht zusammen.
Da stimmt irgendwas nicht. Also ich kann jetzt auch nicht alles erklären.
Nein, nein, aber es ist ja so. Ich meine, es würde ja bedeuten, dass im Rahmen dieser Preisfindung institutionelle Anleger, und in der Regel sind das ja institutionelle Anleger, bei einer Aktienemission komplett falsch liegen. Oder, wenn ich jetzt mal unterstelle, das tun sie nicht, sondern weil die haben ja Einblick in die Bücher, die können es besser abschätzen, dass wahrscheinlich die Leute, die dann erstmals Zugang zu dem Thema haben, die ja auch gar keine andere Wahl haben, außer die Aktie zu dem Preis zu kaufen, den er jetzt halt gerade an der Börse dann ist, dass die halt einfach sehr viel Erwartung kaufen und hoffen, dass sich das Unternehmen vielleicht einen Tick besser entwickelt, als es ursprünglich, als es ursprünglich beim Verkauf bei Institutionen sozusagen angeboten wurde.
Ja, genau. Also dieses Phänomen sieht man bei Anleihen ja nicht. Wenn ein Unternehmen eine neue Anleihe begibt, dann ist der Börsenkurs nach Emission vielleicht ein paar Zehntelpunkte anders. Bei Aktien sieht man das. Hintergrund ist, dass sich alle Marktteilnehmer sehr leicht darauf verständigen können, was jetzt der faire Wert einer Anleihe ist. Weil die Anleihe hat eine bestimmte Laufzeit und es geht ja nur darum, ist das Unternehmen in der Lage, die Anleihe zu bedienen oder ist eine Insolvenzgefahr? Jetzt eine Aktie ist ja insofern wahnsinnig heikel zu bewerten, weil die Laufzeit ist unendlich und ich verbriefe mit der Aktie das Anrecht, über eine unendliche Zeit die zukünftigen Gewinne mit zu vereinnahmen. Mhm. Und wenn jetzt jemand ein bisschen andere Erwartungen hat, bezogen auf der Gewinnentwicklung, dann hat es über die unendlich lange Laufzeit einen enormen Einfluss auf den heutigen Preis, den ich dem Wertpapier zubillige. Insofern ist es da schon so, dass bei einer Aktie die Erwartungshaltung, was ist jetzt der faire Wert einer Aktie, wahnsinnig unterschiedlich sein kann, weil eben kleine Schätzänderungen durch die unendliche Laufzeit einen sehr hohen Einfluss haben auf die heutige Preisgestaltung.
Da spielt natürlich auch der Zins eine entscheidende Rolle, weil der ja dann natürlich auch sehr niedrig ist. Und je niedriger sozusagen der Kapitalisierungsfaktor, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, desto extremer ist natürlich dann auch die Bewertung.
Ja, genau. Die zukünftigen Gewinne werden abgezinst über den Zins. Und wenn der Zins null ist, wird es immer erratischer, was für einen Wert heute einem Unternehmen beigemessen werden soll. Ja.
Jetzt sind wir ja schon sehr stark in dem Aktienthema, vielleicht, weil das hat man jetzt so explizit noch nicht, vielleicht können Sie mal ganz kurz nochmal erklären, Eigenkapital, Fremdkapital, damit wir das nochmal verstanden haben. Fremdkapital, das sind Anleihen, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz das Thema Eigenkapital.
Ja, also als Unternehmen habe ich die Möglichkeit, entweder ich nehme Fremdkapital auf, das heißt, ich begebe eine Anleihe, ich leihe mir Geld aus und zahle es zurück und andere Verpflichtungen gibt es nicht, oder ich nehme als Unternehmen Eigenkapital auf. Das heißt, ich begebe Aktien und der Investor wird tatsächlich Teilhaber des Unternehmens und ich werde ihn auch nicht mehr so einfach los und der ist langfristig Teilhaber der Gewinne, die ich erwirtschafte, fährt allerdings auch das volle Risiko mit. Also wenn es der Firma schlecht geht, ist er auch voll mit dabei. Also ich nehme halt wirklich als Miteigentümer jemand mit in die Gesellschaft auf. Das ist Eigenkapital.
Und von der Anlegerseite ist es so, bei Fremdkapital ist halt mein Ertrag in der Regel der Zins, den ich bekomme. Und beim Eigenkapital wären es dann quasi Dividenden, aber vor allen Dingen auch die, sagen wir, Spekulation oder die Chance, am Wert des Unternehmens mit zu partizipieren, was dann ja in der Aktienwelt einem steigenden Aktienkurs auch entsprechen würde.
Ja, genau. Und auch da ist es interessant, also wenn man jetzt mit Vorständen spricht, Eigenkapital ist das Wertvollste, was es gibt. Also wenn es Unternehmen irgendwie machen können, dann nehmen sie Fremdkapital auf. Weil Eigenkapital ist ein rares Gut. Das gibt man wahnsinnig ungern ab. Und außer ich habe eine echte Marktblase. Es gibt Marktphasen, wo sich alle so reißen nach der Art Unternehmen, wie ich sie habe, dass es attraktiver ist, Eigenkapital auszugeben als Fremdkapital. Das sind ganz komische Marktphasen, wie wir sie im Moment sehen mit den ganzen IPOs von Internetunternehmen und Technologieunternehmen. Die sind zum Teil überhaupt nicht kreditwürdig. Die würden zu vernünftigen Konditionen überhaupt keine Anleihe begeben können, aber Aktien werden ihnen aus den Händen gerissen. Sieht man übrigens auch bei Tesla.
Würde ich gerade sagen.
Also Tesla hat einen vierfach höheren Zins, den sie zahlen müssen, wenn sie Anleihen begeben, als VW. Aber vom Eigenkapital her sind sie achtmal so hoch bewertet wie VW. Also sie müssen achtmal weniger Unternehmenskapital stellen, um an Geld zu kommen wie VW. Also da sieht man, wie das extrem auseinanderlaufen kann, die Einschätzung bezogen Fremd- und Eigenkapital beim gleichen Unternehmen.
Ja, ich meine, der hat ja kürzlich vor ein paar Monaten ziemlich auf dem Höchststand auch von der Aktie, hat er ja neue Aktien ausgegeben, ich glaube im Wert von 5 Milliarden Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Marktkapitalisierung von VW ist, aber würde VW 5 Milliarden Euro ausgeben, dann wäre das halt ein massiv großer, also ein verhältnismäßig größerer Anteil am Unternehmen. Ich glaube, die haben nur 50 Milliarden oder so Market Cap oder 70 Milliarden so im Dreh. Also sie würden quasi, sagen wir mal, rund 10% ihrer Anteile abgeben, während Tesla, für die war das ein paar Prozent nur. Also das ist natürlich auch eine Chance jetzt für so ein Unternehmen, sich sozusagen vielleicht entschulden oder richtig viel Kapital aufzunehmen, um Investitionen in, was weiß ich, Fabriken, Vertrieb und so weiter zu tätigen. Aber genau. Da gibt man dann Eigenkapital schon ab. Aber ich sage das aus eigener Erfahrung. Eigenkapital in meiner Firma ist natürlich, das in ihrer ja wahrscheinlich auch, das höchste Gut, weil man möchte natürlich ungern jemanden haben, der einem reinquatscht vor dem man sich womöglich dann auch noch rechtfertigen muss. Das ist natürlich nicht so attraktiv wie bei einer Bank, 5 oder 6% meinetwegen Zinsen zu bezahlen für einen Kredit, wenn man da jetzt keine Top-Finanzierung bekommt. Ist immer noch attraktiver, als einen weiteren Gesellschafter aufzunehmen.
Ja, genau. Das ist die normale Perspektive des Unternehmens. Ja. Eigenkapital ist das knappste Gut.
Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, was wir nicht vorhaben, irgendeine Fabrik bauen würden und wir bräuchten dafür 50 Millionen, dann würde ich wahrscheinlich bei einer Bank keine 50 Millionen bekommen. Theoretisch könnte ich aber, wenn es eine richtig gute Chance ist und ich das jemandem auch glaubhaft machen kann, könnte ich im Zweifelsfall einen Investor finden, der sagt, nee, alles klar, wenn du jetzt auch Autos bauen willst und dir nehme ich das ab, dir gebe ich das Geld und würde im Zweifelsfall in die Firma investieren. Und als Unternehmer muss man quasi immer gucken, was macht am meisten Sinn für einen.
Ja, genau.
Genau, und jetzt stellt sich ja die Frage aus Investorensicht, wie muss ich jetzt investieren? Also was ich jetzt mitgenommen habe, ich muss quasi, im Prinzip ist es eigentlich simpel. Ich muss im Prinzip ja nur überlegen, aus Investorensicht, aus Anlegersicht, wann investiere ich in Eigenkapital und wann in Fremdkapital? Und vor allen Dingen auch, wie investiere ich? In welche Wertpapiere? Kaufe ich jetzt einzelne oder kaufe ich Pakete?
Ja genau, das Leben wird eigentlich relativ einfach. Ich muss mich nur noch überlegen, wie hoch ist meine Aktien- und Anleihenquote im Portfolio und wie strukturiere ich die? Und da geben wir halt jetzt konkrete Antworten auch in dem Buch. Und Sie haben schon angefangen mit der Frage, eben, reicht nicht der MSCI World, Plain Vanilla, für die Eigenkapitalanlage? Und darauf würde ich vielleicht direkt jetzt eingehen.
Ja, Sie haben ja da auch den Begriff Welt AG sozusagen mit in Kontext gebracht in diesem Kapitel. Und das, glaube ich, sollte man vielleicht mal dann jetzt erläutern. Das würde jetzt ziemlich ganz gut dazu passen. Und vor allen Dingen dann auch, wie würde dann, wenn man eben nicht in den MSCI World investiert, wie würde dann ein Portfolio dann eigentlich aussehen?
Also unsere Zielstellung ist, dass wir kein Ausfallrisiko haben. Das ist ganz wichtig. Das sieht man dann später noch in unserem Gespräch auch, weil wir wollen antizyklisch von Krisen profitieren. Wenn ich langfristig unterwegs bin, dann sind Krisen normal. Ich brauche nicht so tun, als gäbe es keine Krisen. Ich akzeptiere, dass ich sie nicht vorhersagen kann, weil ich keine Glaskugel habe. Das heißt, ich muss das Portfolio so aufbauen, dass ich von Krisen profitiere. Um das machen zu können, muss ich verschiedene Eigenschaften in meinem Portfolio sicherstellen, bevor die Krise kommt. Und die wichtigste Eigenschaft ist, dass ich ausfallsicher bin. Es darf nicht sein, dass in der Krise für mich das Spiel zu Ende ist, weil Insolvenzrisiken wesentliche Teile meines Kapitals dauerhaft aus dem Markt nehmen. Das heißt, auf der Aktienseite erstmal möglichst breite Streuung, möglichst kein Blasenrisiko. In der Theorie würde ich jetzt kaufen den MSCI All Countries World Investable Markets. Das sind 8.800 Unternehmen. Jetzt gibt es darauf keinen vernünftigen ETF. Also würde ich sagen, ich nehme vielleicht den MSCI World einfach. Dann habe ich immer noch 1.600 Unternehmen. Aber man muss halt vorsichtig sein, weil man sich damit dann schon relativ weit entfernt hat von der Weltwirtschaft als Ganzes. Einmal habe ich die kleinen Unternehmen nicht dabei, die relativ stark für Innovation und für Risikostreuung stehen. Und zum Zweiten habe ich die Schwellenländer nicht dabei. Und für mich das gravierendste im Moment ist, dass der MSCI World ein Ein-Faktoren-Index ist. Das heißt, der gewichtet nach Marktkapitalisierung, was am teuersten ist, ist am höchsten gewichtet. Das kann man schon machen in normalen Marktphasen. Und die letzten 10 Jahre war es sogar sehr, sehr gut, weil die letzten 10 Jahre die großen amerikanischen Tech-Unternehmen immer noch größer, noch teurer geworden sind. Aber ich habe halt schon das Risiko, dass ich in so Blasen unkontrolliert hineinlaufe. Beispielsweise Japan 1989 hat 40% vom MSCI World ausgemacht. Und die Unternehmensgewinne in Japan standen aber in überhaupt keinem Verhältnis zu dieser Marktkapitalisierung. Und das ist typisch für eine Blase, die dann auch platzte. Und sowas kann halt dann sehr wehtun. Deswegen machen wir es so, wir bauen die Aktienseite so auf, dass wir erstens versuchen, wirklich alle 8.800 Unternehmen zu haben. Das schaffen wir nicht, aber so 8.200 Unternehmen schaffen wir. Und zum Zweiten gewichten wir so, dass wir in die Gewichtung nicht nur die Marktkapitalisierung, sondern auch die Bewertungen und die Unternehmensgewinne einfließen lassen. Ich sage mal, was das konkret bedeutet, weil dann sieht man auch zum Beispiel ganz gut, wo im Moment die Musik spielt im MSCI World.
Gerne, ja.
Also wenn man sich den MSCI World anschaut, dann ist er im Moment mit 66% USA gewichtet. Jetzt könnte man sagen, das ist ja schon offensichtlich eine Blase, vergleichbar mit Japan 1989. Aber wir würden sagen, das kann man einfach messen, ob das eine Blase ist, weil Blasen sind so definiert, dass sich die Unternehmenswerte abkoppeln von den Unternehmensgewinnen. Und wenn ich mir jetzt den MSCI World anschaue auf Basis von Unternehmensgewinnen, dann würde ich sehen, dass die USA immerhin für ungefähr 48% der weltweiten Unternehmensgewinne steht. Also die dortigen Unternehmen sind tatsächlich auch enorm profitabel. Und wir gewichten in unserem Aktienportfolio dann die USA halt auch tatsächlich mit 48%. Also wir orientieren uns mit den Gewichtungen an den Unternehmensgewinnen, sind damit jetzt nicht so weit weg von der Marktkapitalisierung, aber wir reduzieren deutlich das Blasenrisiko.
Wo kriegt man denn solche Informationen her?
Die publiziert MSCI quartalsweise und wir justieren auch quartalsweise dann.
Okay, das heißt, theoretisch könnte jetzt ein Anleger mal nachschauen und sagen, wie ist denn gerade der Gewinnanteil der MSCI World Unternehmen? Das gibt dann wahrscheinlich für jeden Index. Wie ist der Gewinnanteil von Europa-Unternehmen und so weiter?
Genau.
Und dann kann man sich da nochmal orientieren. Das führt dann letztendlich dazu, dass man eben nicht viele sagen ja auch immer, man soll nach dem Bruttoinlandsprodukt gewichten. Das zieht dann eher auf die Stärke der Wirtschaft in der Gesamtheit ab. Und hier geht es aber eher auf die Gewinnentwicklung, die Ertragskraft der Unternehmen, in die ich dann wirklich auch letztendlich investiert bin.
Ja, wobei ich das wissenschaftlich besser fundiert finde, was wir machen. Weil wenn ich auf die Art und Weise an die Sache herangehe, dann bekomme ich ein Faktor-Tilt-Portfolio. Also dann bekomme ich ein Portfolio, was so einen Value- und Quality-Einschlag hat. Mhm. Also man nennt das Faktor-Tilt.
Weil ich halt eher nur, also weil ich Unternehmen, die gut Geschäft machen, eher höher gewichte als andere.
Ganz genau. Mhm. Und das kann man halt mit den Arbeiten von Pharma French etc. kann man nachweisen mit Faktoranalysen, dass das tatsächlich auch als Renditequelle tragfähig ist, das so zu machen. Die BIP-Gewichtung, da kann ich rechnen, was ich will. Ich kriege keinen Zusammenhang zwischen dem Bruttosozialprodukt eines Landes und der Börse des Landes. Was daran liegt, dass das ja Zufall ist, wo ein Unternehmen notiert ist. Die meisten Unternehmen sind global unterwegs und ob sie jetzt irgendwo, wo sie jetzt ihren steuerlichen Sitz haben an der Börse, das ist eher eine zufällige Frage. Also das letzte Beispiel ist Linde. Mhm. Ja, Linde ist jetzt nach Irland gegangen mit dem Firmensitz aus steuerlichen Gründen. Mhm. Und Irland hat eine irrsinnige Marktkapitalisierung an der Börse. England auch. Das liegt aber an den steuerlichen Rahmenbedingungen, warum die Unternehmen, wenn es geht, dorthin gehen. Und Deutschland hat ein riesiges BIP, aber eine minimale Kapitalisierung an der Börse. Also es gibt einfach da keinen Zusammenhang. Mhm. Deswegen arbeiten wir lieber über die Unternehmensgewinne als weitere Steuerungsgröße. Wenn ich mir jetzt aber das Ergebnis anschaue, finde ich auch ganz interessant, dann liegen wir zurzeit so ziemlich in der Mitte. Also die BIP-gewichteten Portfolios, die haben einen deutlich höhere Emerging Markets Quote, aber auch eine höhere Asien- und Europa Quote als wir. Und wir liegen dann so in der Mitte zwischen den BIP-Portfolios und den marktkapitalisierten Portfolios. Aber das ist Zufall, das nur als Anmerkung.
Warum ist denn das ganze Finanzsystem dann eigentlich so nach Ländern ausgerichtet? Also die Indizes, die ganze Logik von MSCI basiert ja auf Länder. Sortierungen. Eigentlich wäre das doch viel intelligenter, was Sie jetzt gerade mit den Gewinnanteilen gesehen haben. Da würde der Globalisierung ja einen viel besseren Anteil oder wie sagt man, eine Rechenschaft zeugen.
Ja, ich denke, das ist historisch gewachsen. Also ich finde es ja ein Skandal, dass die Unternehmen heute ihren Firmensitz so verlegen, wie sie lustig sind, damit sie möglichst wenig Steuern zahlen. Airbus ist in den Niederlanden gelistet. Fiat ist aus Italien rausgegangen, ja, ist jetzt auch in Irland, glaube ich, oder in Holland. Ich finde, das ist eigentlich der Skandal. Eigentlich sollte die Gesetzgebung wieder mehr darauf achten, dass Länder sich da schützen vor so Steuerarbitrage-Geschäften.
Gut, also jetzt haben wir ein Portfolio, was anders gewichtet ist.
Also jetzt haben wir die Aktienseite erledigt. Wir gehen in die Welt AG. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit der Anleihenseite um? Mit der Fremdkapitalseite. Also das Ziel war langfristig maximale Sicherheit. Also da muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Normalerweise gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie der Anleger im Moment umgehen kann, wenn er ein ausgewogenes Portfolio haben möchte. Die eine Möglichkeit ist die sich im Moment so ziemlich durchgesetzt hat im Robo-Advisor-Umfeld. Ich gehe einfach in ein statisches Portfolio. Ich mache 60% Aktien, 40% Anleihen und tue immer Rebalancing machen. Mhm. Das hat sich durchgesetzt. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wenn man sich so die Literatur der Kapitalmarktforschung anschaut, der letzten Jahrzehnte, dann ist so ein 60-40 Portfolio langfristig fast nicht zu schlagen gewesen. Die Alternative sind Portfolios mit Risikomanagement, die letztendlich so aufgebaut sind, dass sie die Aktienquote steuern über die Verfassung des Aktienmarktes. Das wird gemessen zum Beispiel über den Value at Risk. Das heißt, immer wenn am Aktienmarkt die Welt in Ordnung ist, die Volatilität ist niedrig, alles ist gut, wird die Aktienquote hochgefahren, weil es wird als wenig riskant angesehen. Und immer wenn es zu Turbulenzen gekommen ist, der Markt ist eingebrochen, der Value at Risk schießt dann nach oben von den Kennzahlen her. Also immer dann, wenn ich in turbulenten Phasen bin, der Aktienmarkt ist in einer schlechten Verfassung, dann wird die Aktienquote gesenkt. So funktionieren Risikomanagementsysteme. Und zwar letztendlich alle.
Ja, so ist das aber aufgebaut. Klingt aber eigentlich nicht so intelligent, weil eigentlich, wenn die Kanonen donnern, sollte ich ja eher kaufen dann, oder?
Ja, kommen wir gleich dazu. Aber so funktioniert das. Es wird die einen interpretieren den Value-Trist ein bisschen so, die anderen ein bisschen anders. Aber im Prinzip funktioniert das immer so. Ich schaue mir den Wertpapiermarkt an und wenn er in einer guten Verfassung ist, nehme ich eine hohe Quote, Risikoquote. Wenn er in einer schlechten Verfassung ist, gehe ich raus. Dieses Denken ist auf der kurzen Frist auch nicht in Frage zu stellen, weil kurzfristig ist es tatsächlich so, dass wenn es Turbulenzen gegeben hat am Aktienmarkt am Tag 1, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Tag 2 nochmal Turbulenzen gibt, höher als normalerweise. Mhm. Also es gibt immer so Volatilitätscluster, nennt man das. Mhm. Dann habe ich den Effekt, wenn ich jetzt einzelne Unternehmen betrachte und zum Beispiel die Aktie oder die Anleihe ist am Tag 1 eingebrochen, dann ist tatsächlich es so, dass das Insolvenzrisiko dieses Unternehmens dadurch auch gestiegen ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn so ein Unternehmen, wenn die Wertpapiere einbrechen, dann bedeutet das ja auf der anderen Seite, dass die Kapitalkosten des Unternehmens in die Höhe geschossen sind. Und allein das ist schon ein konkretes Insolvenzrisiko, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, sich zu refinanzieren.
Weil die Investoren eben nicht mehr bereit sind zu, oder nur noch bereit sind, zu höheren Kosten dem Unternehmen Geld zu geben.
Ja, das ist spiegelbildlich zum Einbruch der Wertpapiere.
Also Aktien würden dann fallen, das heißt, der Wert des Unternehmens sinkt. Das Unternehmen könnte, um sagen wir mal 100 Millionen Euro Kapital aufzunehmen, würde es mit einem hohen Aktienkurs weniger Anteile abgeben. Jetzt, wo der Wert gefallen ist, muss es mehr Anteile abgeben. Das ist schlecht fürs Unternehmen. Also vereinfacht gesagt, ein externer Investor hätte mehr Einfluss im Unternehmen. Das will ich ja als Unternehmen nicht. Und bei den Anleihen ist es so, die 100 Millionen hätte ich mir vielleicht vor der Krise für 5% leihen können und jetzt muss ich 10 zahlen. Ist auch schlecht.
Schauen wir uns Lufthansa an in der Corona-Krise. Keine Chance mehr, Eigenkapital aufzunehmen in der Krise.
Musste der Staat kommen dann, ja.
Dadurch, dass sie kein Eigenkapital aufnehmen können, konnten sie aber auch nicht das Fremdkapital aufnehmen, weil sie dann überschuldet gewesen wären. Zwickmühle. Also in der Krise tatsächlich die Insolvenzgefahr ist erhöht. Und deswegen, wenn ich Einzelunternehmen anschaue, dann sind diese Kennzahlen, Value at Risk, sehr sinnvoll. Aber wir haben ja jetzt eine andere Situation. Wir gehen ja in den gesamten Markt, wir kaufen die Welt AG und damit haben wir kein Ausfallrisiko mehr. Es ist egal, Weltkrieg, was für Krisen, wie auch immer. Es ist immer so, dass ein paar Unternehmen profitieren werden, ein paar werden insolvent, aber das ist marginalisiert, das merke ich gar nicht mehr in den Kurs rein. Mhm. Und deswegen ist es jetzt so, dass wenn es turbulent wird an den Märkten, kann ich anders damit umgehen. Ich bin nicht mehr gezwungen, aus dem Risiko rauszugehen, wenn die Kennzahlen in die Höhe schießen, die Risikokennzahlen. Aber jetzt habe ich etwas übersprungen. Also bis jetzt hat der Anleger zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er hat ein statisches Portfolio gekauft mit Rebalancing oder er hat eins mit klassischem Risikomanagement gekauft. Klassisches Risikomanagement heißt, Probleme an den Märkten ist, Aktienquote wird reduziert. Jetzt ist es aber so, dass die Daten in der Kapitalmarktforschung absolut eindeutig sind. Diese risikogemanagten Portfolios kosten sehr, sehr viel Geld. Die haben eine systematische Underperformance, die enorm ist. Mhm. Hat man sich lange gefragt, warum? Man kann es nicht über die Kosten erklären. Ja, die Underperformance ist viel höher, als dass es mit den Kosten erklärbar wäre. Und der entscheidende Punkt für uns ist, man weiß jetzt schon lange, diese Underperformance ist nicht zufällig. Wenn die Underperformance der risikogemanagten Portfolios zufällig wäre, dann würde ja die Hälfte vor Kosten besser laufen als ein Rebalancing-Portfolio und die Hälfte würde schlechter laufen oder so ungefähr. Tatsächlich ist es so, die laufen eigentlich alle schlechter. Also je länger ich den Horizont nehme, umso garantierter wird die Underperformance. Also das ist kein Zufall, sondern wir reden hier von einer systematischen Underperformance. Ich denke, das ist auch unbestritten inzwischen. Mhm. Die Frage ist nur, wie gehe ich jetzt damit um? Und die einfachste Aussage ist, okay, wenn ich weiß, dass ich damit eine systematische Underperformance produziere, dann gehe ich halt auf ein statisches Portfolio mit Rebalancing. Ja, klar, kann ich machen. Was wir machen ist, dass wir sagen, okay, wenn das eine systematische Underperformance ist, dann schaue ich mir genau an, was ist die Ursache Und dann kann ich die ja invers spielen. Alles, was systematisch ist, kann ich auch invers spielen. Und dann bauen wir die Portfoliosteuerung so, dass wir daraus eine systematische Outperformance bauen als Zielstellung. Und konkret hat es jetzt zur Folge, dass ich, also erstens ich brauche eine antizyklische Steuerung. Und das heißt, ich brauche als erstes, ich darf kein Ausfallrisiko haben, was die Portfolioentwicklung beeinflusst. Das muss marginalisiert sein. Das habe ich mit der Welt AG. Dann habe ich noch einen Anleiheanteil. Und der Anleihenanteil muss jetzt nicht wie bei klassischen Rebalancing-Portfolios irgendwie noch einen Zins bieten, den es gar nicht mehr gibt, sondern dieser Anleiheanteil hat nur einen Zweck, der dient als Investitionsreserve, um antizyklisch, wenn es am attraktivsten ist, in der Krise in Aktien umgeschichtet zu werden.
Also quasi als stabiler Anker und liquider Anker vor allen Dingen, dass ich jederzeit handeln kann.
Unsere Anleihen haben auch gerne eine Negativverzinsung, ist uns egal. Hauptsache, es sind genau die Anleihen, in die klassischen Portfolio-Manager umschichten müssen, schon aus regulatorischen Gründen, wenn es an den Märkten wieder scheppert und die gezwungen sind, ihre Risikopositionen zu reduzieren und in sichere Anleihen zu wechseln. Wir machen es antizyklisch. Wir halten in normalen Marktphasen diese Anleihen. Und wenn eine Krise ist, dann reduzieren wir den Anleihenanteil bis auf null und fahren die Aktienquote bis auf 100% hoch. Das klingt jetzt so ein bisschen willkürlich, ist es aber nicht, weil wir können das sehr gut steuern. Der große Unterschied ist, wir orientieren uns nicht an der Verfassung der Wertpapiermärkte, sondern wir orientieren uns an den Kapitalkosten der Unternehmen. Und der Witz an der Geschichte ist jetzt, dass das gegenläufig ist. Immer wenn die Wertpapiermärkte in einer tollen Verfassung sind, sind die Kapitalkosten der Unternehmen niedrig. Und immer wenn es Probleme an den Märkten gibt, sind die Kapitalkosten für die Unternehmen hoch. Aber langfristig sind die Kapitalkosten der Unternehmen gerade die Renditen der Investoren. Insofern ist es auch ökonomisch vollkommen logisch, dass ich mit diesem Vorgehen langfristig eine bessere Performance erwirtschaften werde.
Weil man, vielleicht nochmal in meinen Worten, in Krisenphasen, wo die Unternehmenseigenkapital, die Kurse von Aktien sinken, respektive die Kapitalkosten auf Eigenkapital steigen und wahrscheinlich bei Anleihen gegensätzlich, dann würde man kaufen und sozusagen dem hohen Ertrag, der dann da drin steckt, profitieren. Und in guten Phasen, wo diese Prämie wieder abgeschmolzen ist, verkauft man eher die Aktien und wartet sozusagen in Lauerstellung, bis wieder attraktive Renditen erzielt werden können.
Ja, ganz genau. Genau. Man macht es also antizyklisch und macht es aber systematisch, sodass man nicht so ein Zufallsrisiko hat. Und das kann ich deswegen systematisch machen, weil ich die Aktienquote steuere über die Kapitalkosten der Unternehmen und die kann ich messen. Und in Krisen schießen die in die Höhe. Also das ist geradezu eine Definition von Krise. Eine Krise habe ich genau dann, wenn die Kapitalkosten der Unternehmen in die Höhe schießen. Ich brauche es nicht prognostizieren, ich kann es einfach messen und ich kann auch messen, wenn sie sich wieder normalisiert hat und wieder ich in meinem Portfolio auf Normalzustand gehen kann. Das heißt, ich bekomme ein prognosefreies Modell und habe diesen Antizyklik-Faktor, der die Rendite, die erwartete Rendite des Portfolios umso höher schraubt, umso mehr Krisen unterwegs passieren. Und das ist für die Investoren halt sehr interessant. Die brauchen jetzt keine Angst mehr vor Krisen haben, sondern
ja, profitieren
Krisen sind einfach normal und wenn der Anlagehorizont lang genug ist, dann habe ich auf die Art und Weise eine Strategie, wo ich sehr entspannt mit dem Thema umgehen kann.
Ja. Sie haben ja in dem Buch auch, das können wir ja vielleicht an einem Beispiel jetzt nochmal machen, haben Sie ja im Prinzip so, ja, Sie haben es Regime genannt, aber es sind letztendlich Szenarien, ja, die Frage ist ja, wann wechselt man von einem Portfolio in das andere? Und da haben Sie genau definiert, in welchen Situationen man von Portfolio 1 in Portfolio 2 und in Portfolio 3 und wieder zurückwechseln sollte. Das ist ja eigentlich letztendlich ist es wie eine Bauanleitung oder wie eine Allokationsanleitung in bestimmten Szenarien.
Ja, genau. Deswegen, also Regime sind für mich schon der bessere Begriff als Szenarien, weil Szenarien, das hat so was Prognosehaftes. Was kann passieren? Ein Regime ist einfach etwas, ein gewisser Zustand am Markt, den ich messen kann. Mhm. Und diese Idee vom Regime, die kommt aus der Systemtheorie, aus der Logik, dass ich einem komplexen System, und die Weltwirtschaft ist ein komplexes System und so ein Portfolio, dass ich dem ermögliche, mehrere Gleichgewichtszustände zu haben. Und in einer Stressphase habe ich einen anderen Gleichgewichtszustand als in einer normalen Marktphase. Und jedes Regime ist in dem Sinne ein Gleichgewichtszustand, der dann je nachdem, wie die Investitionsrahmenbedingungen sind, vom Portfolio eingenommen wird.
Das ist, es ist eine ziemlich... Ich finde eine ziemlich clevere Herangehensweise. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, in saloppen Worten wie ein qualitativ hochwertigeres Rebalancing.
Damit habe ich auch angefangen. Genau. Am Ende, das ist halt der Punkt. Da bin ich wirklich jahrelang drüber gesessen. Rebalancing bringt eine Outperformance. Per se. Weil die hat ja schon eine gewisse Antizyklik. Hm. Ja, genau. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann möchte ich das maximal nutzen. Und ich glaube, der Zeitpunkt, das maximal zu nutzen, der ist auch gekommen, weil ich eben keine attraktiven Zinsen mehr bekomme auf meiner Anleihenseite. Und insofern muss ich in meinem Portfolio dem Anleihenanteil eine neue Funktion geben. Die Funktion, dauerhaft einen Zinseszins zu liefern, die hat es nicht mehr. Hm. Und bei uns liefert der Anleihenanteil jetzt eine ganz wertvolle Rendite, nämlich die Antizyklikprämie. Die kriege ich nur, wenn ich eben in normalen Marktphasen diese sicheren Anleihen auch halte. Und dadurch machen die im Portfolio auch wieder Sinn.
Und die, jetzt gibt es ja Kritiker, die so ein bisschen warnen. Ich habe auch gesehen, Sie haben mit dem Herrn Weig, Weig oder Friedrich, jetzt weiß ich mal nicht, Friedrich, oder? Ja. Mit dem Marc Friedrich ist es genau. Haben Sie ab und zu so Gespräche geführt? Der ist ja sehr kritisch, was den Euro und die ganze Staatsverschuldung und so weiter angeht. Aber der würde ja dann sagen, ja, das macht aber keinen Sinn, Anleihen, Staatsanleihen als sicheren Anker anzusehen, weil die sind aus seiner Sicht nicht sicher. Sie sagen aber trotzdem, weil eine andere Alternative hat man halt wahrscheinlich nicht.
Ja, man muss sich inzwischen schon sehr genau überlegen, welche Anleihe man nimmt. Also wir haben im Schwerpunkt Schweizer Staatsanleihen und Euro, Inflation-Linked Bonds. Deutschland, Holland und Frankreich. Ich meine, ein Marc Friedrich und so weiter, die sprechen ja wirklich davon, dass unser Weltwirtschaftssystem und unser Finanzsystem insgesamt vollständig zusammenbricht. Das ist ein Restrisiko, das habe ich in dem Portfolio natürlich auch. Das ist das Restrisiko, dass wirklich wir einen dauerhaften Zusammenbruch haben unserer weltweiten Wirtschaftsordnung. Aber da muss ich halt sagen, wenn das passiert, dann nützen mir alle anderen Portfolio auch nichts. Dann hilft halt tatsächlich nur Gold vielleicht. Aber eigentlich hilft dann nur noch eine Waffe, die ich privat habe.
Ja, oder irgendwo ein Bunker.
Also das ist so ein Restrisiko. Gut, wir haben auch Investoren, die sagen natürlich, okay, 90% mache ich diese Strategie, 10% halte ich noch Gold in irgendeinem Tresor für diesen Super-GAU als Szenario. Kann man machen, ja. Habe ich keine Meinung dazu.
Vielleicht nochmal kurz zur Welt AG. Das basiert aber ja natürlich auch irgendwie darauf, dass sagen wir mal, ja, die Marktwirtschaft und der Kapitalismus immer zu einer stetigen Aufwärtsentwicklung führt. Und da gibt es ja auch Kritiker, die eher sagen, ja, aber irgendwo ist der Markt jetzt auch mal insgesamt gesättigt. Da gibt es auch wieder Gegenargumente dafür, aber dann haben wir jetzt so einen Umbruch wie Corona, wo die Welt vielleicht auch nochmal danach ein bisschen anders ausschauen wird. Das sagen Sie dann aber auch, ist eher so trotzdem die schlüssige und immer noch gültige, sinnvolle Herangehensweise, einfach den Gesamt der Welt zu kaufen. Die Kraft des Marktes funktioniert sozusagen.
Schauen wir in die Unternehmen hinein. Also es gibt so ein Rätsel in der Volkswirtschaftslehre. In der Theorie müsste es so sein, dass eine Firma wie BASF, wenn sie eine neue Investition tätigt, ein neues Werk in Brasilien eröffnet oder so, dass sie die Eigenkapitalrendite, die sie für die Investition fordert, abhängig macht vom risikolosen Zins. Je niedriger der risikolose Zins, umso geringer meine Erwartungshaltung an die Eigenkapitalrendite, wenn ich ein neues Werk baue zum Beispiel. Das wäre die volkswirtschaftliche Nullhypothese, dass das so funktioniert. Und jetzt sind zum Beispiel die Zinsen gestiegen in Amerika und man hat sich wieder gefragt, hat das jetzt Einfluss auf das Investitionsverhalten der Unternehmen? Aber das hat man schon in den ganzen letzten Jahren auch immer festgestellt. Es hat so oder so keinen Einfluss, weil ein Vorstandsvorsitzender, der nicht mindestens 8%, in gewissen Branchen 25% Eigenkapitalrentabilität dem Aufsichtsrat verspricht, der ist am nächsten Tag arbeitslos. Also die Erwartungshaltung der Eigentümer an die Unternehmen, an die Eigenkapitalrentabilität, der war hoch und es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass der sinkt. Wenn der mal wirklich sinken würde, dann könnte man darüber reden, ob das Modell noch so funktioniert, aber das ist zumindest im Moment überhaupt nicht sichtbar. Auch in der Corona-Zeit nicht. Hm. Also es ist ja nicht so, dass die Rentabilität der Unternehmen unter Druck geraten würde. Im Gegenteil. Ja, im Gegenteil. Es wird immer brutaler, wenn man so will.
Und wenn jetzt bestimmte Verwerfungen in der Wirtschaft stattfinden, dann dadurch, dass ich in die gesamte Welt AG investiert habe, das hatten Sie vorhin auch schon gesagt, habe ich halt natürlich einen gewissen, sagen wir mal, Sortierprozess mit dabei. Unternehmen verschwinden, Branchen profitieren, andere Branchen profitieren nicht. Aber letztendlich stört mich das als Investor der Welt AG nicht, weil letztendlich bin ich in allen Unternehmen investiert und im Prinzip kriege ich einen riesengroßen Durchschnitt, mal ganz salopp gesagt.
Ja, ich wage hier mal eine Prognose, nicht? Also wir hatten Corona, die Leute sind halt nicht mehr in Urlaub gefahren. Was haben sie gemacht?
An der Börse gezockt.
Naja, die haben an der Börse gezockt, aber vor allem haben halt auch Unternehmen wie Netflix Rekordgewinne eingefahren. Mhm. Was hat Netflix jetzt getan? Die haben die Preise erhöht und zwar ziemlich frech, zum Teil um 20% pro Paket. Ja. Ich wage jetzt mal die Prognose, in diesem Sommer, wenn die Leute geimpft sind, es wird einen Run geben auf Urlaubsflüge. Die Eigenkapitalrenditen wird nicht so sein wie früher von Lufthansa und TUI, die wird höher sein. Am Ende ist es so, die Anforderungen an die Eigenkapitalrenditen, ich weiß nicht warum, aber die haben eine ganz eigene Dynamik.
Ja, ich meine, bei der Tourismusthematik, das kann man ja auch vielleicht salopp erklären. Viele haben halt die Phase jetzt nicht überstanden. Und die da sind, schöpfen natürlich dann womöglich höhere Einnahmen ab, weil eben ein auch knapperes Gut da ist und zugleich natürlich auch noch ein großer Nachfrageschub kommt, weil jetzt viele Leute sagen, jetzt möchte ich mal wieder.
Nee, das Argument ist natürlich super, aber wenn ich das Argument umdrehe, dann hätten die Preise von Netflix jetzt fallen müssen, weil jetzt kommt Disney, Amazon Prime und so weiter.
Ja, gut,
das aber kann sie sind trotzdem aber auch gestiegen.
Genau, aber es kann natürlich auch eine sehr spezifische Unternehmenssituation sein, weil aus eigener Erfahrung, ich habe Apple, ich habe auch mal zum Test Disney gemacht und ich habe Netflix und ich schaue eigentlich nur Netflix, wenn ich schaue. Ja. Weil es halt einfach ein attraktiveres Angebot ist. Und da ist vielleicht auch ein gewisser, keine Ahnung, Suchtfaktor oder so dabei, dass man halt, ja. Oder was heißt Suchtfaktor, ist blöd, aber ein Gewöhnungsfaktor ist vielleicht besser, weil man sich da halt auskennt und da irgendwie sich angesprochen fühlt. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, gut, aber, war nur ein Beispiel.
Ja, aber ja, nicht schon klar,
aber vom Grundsatz her,
was Sie sagen wollen, ja klar.
Wir haben hier halt den Blickwinkel der Realwirtschaft und was macht die mit dem Geld und welche Renditen haben die, wenn sie selber ihre Investitionen steuern innerhalb der Unternehmen. Und ich habe mit so einem Portfolio die Möglichkeit, daran maximal effizient zu partizipieren. Und wenn ich mir das anschaue, dann mache ich mir im Moment keine Sorgen, dass das fallen könnte, die Rentabilität.
Ja, das stimmt. Und jetzt vielleicht nochmal den Sprung zurück zu Ihrem Fonds. In Ihrem Fonds selber habe ich nachgeschaut oder Sie haben da eine Liste im E-Book. Da sind jetzt 22 Wertpapiere drin. Das sind natürlich im Wesentlichen ETFs für die Aktienkomponente. Und dann im Anleihensegment haben Sie eher einzelne Anleihen, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, ob da ein Anleihen-ETF auch dabei war. Ich glaube, es war eher einzelne Anleihen. Und das ist natürlich jetzt für einen Privatanleger relativ umfangreich. Wenn man jetzt nicht den Fonds kaufen will, weil man es bequem haben will, dann haben Sie auch noch eine weitere Lösung oder einen Vorschlag in dem Buch, das mit ETFs zu machen. Und da ist es dann eigentlich super simpel, weil da haben Sie nur 3 ETFs.
Ja, das genau. Der Witz besteht eben darin, möglichst breit streuen. Das kann ich auch selber machen mit ein paar ETFs. Im Minimalfall reichen 2. Und dann brauche ich noch eine Investitionsreserve. Da habe ich in dem Buch dann einen ETF mit Inflation-Linked Eurobonds vorgeschlagen, eben wegen dem Inflationsrisiko. Da kann man dann einen Teil seiner Investitionsreserve investieren, den anderen Teil kann man dann einfach auf dem Konto liegen lassen, unter 100.000 bei einer vernünftigen Bank. Ich brauche jetzt als Privatanleger noch einen Leitfaden, wann bin ich in welchem Regime, wann baue ich jetzt die Aktienquote auf, wann baue ich sie ab. Das machen wir natürlich auch halbwegs aufwendig, weil wir uns da die Risikoprämien auf der Anleihenseite anschauen und andere Kennzahlen. Aber ich kann das schon sehr gut annähern, wenn ich einfach mir den MSCI World nehme und einen Regimewechsel in die Krise habe ich dann, wenn ich mindestens 20% Verlust habe zum letzten All-Time-High. Und eine Eskalation der Krise habe ich, wenn ich 40% vom letzten All-Time-High weg bin. Und vice versa bei der Erholung.
Dann ist ja eigentlich wirklich eigentlich super simpel. Es ist eigentlich erschreckend, dass es so einfach ist, eine sinnvolle antizyklische Anlagestrategie zu haben. Haben Sie das mal getestet, was da so die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre dabei rausgekommen wäre?
Ja, natürlich. Also diese Antizyklikprämie, wir behaupten, die ist auf einem Niveau wie die Faktorprämien von der Höhe her, die sonst so herausgearbeitet wurden in der Kapitalmarktforschung. Aber wir behaupten, sie ist viel besser planbar. Also die Value-Prämie oder die Size-Prämie, die kommt, ist ja mal da und mal nicht da. Und diese Antizyklik-Prämie, die kann ich eigentlich immer messen. Die ist eigentlich immer da. Also vielleicht ein Wort dazu. Was ist denn eine Faktorprämie? Eine Faktorprämie sagt aus, dass der Raum der Aktien kein homogener Raum ist. Es ist nicht so, dass alle Risiken gleich bepreist sind. Die Value-Prämie sagt aus und die Size-Prämie sagt aus, es gibt Bereiche in diesem Raum, wo die Risikoprämien höher sind, als sie durchs eigentliche Ausfallrisiko erklärbar wären. Und das ist ja auch tatsächlich so. Also ein kleines Unternehmen bei gleichem Ausfallrisiko hat höhere Kreditzinsen zum Beispiel zu zahlen als ein großes Unternehmen bei gleichem Ausfallrisiko. Also ich habe ökonomisch nachweisbar keinen homogenen Raum, sondern ich habe hier bestimmte Cluster. Und eines dieser Cluster haben Pharma und French dann Value genannt und eins haben sie Size genannt. Das, was die in ihren Arbeiten über den Raum gezeigt haben, das machen wir über die Zeit, indem wir sagen, die Risikoprämien sind über die Zeit nicht stabil. Es gibt Phasen, da müssen Unternehmen relativ wenig bieten für Risikokapital und es gibt Phasen, da müssen sie sehr viel bieten. Und das ist ja sofort einleuchtend, dass das viel inhomogener ist als der Raum. Also dass die Differenz, was muss ich als Unternehmen bieten, um an Risikokapital zu kommen, in Krisen exorbitant viel höher ist als in normalen Marktphasen. Und deswegen ist es in dem Sinne auch eine Faktorprämie, nur dass sie über die Zeit und nicht über den Raum gespielt wird. Und wir würden behaupten, die ist wesentlich besser messbar, wesentlich stabiler und auch wesentlich attraktiver als die anderen Faktorprämien.
Vielleicht nochmal kurz ergänzend die Frage, haben Sie gemessen, wie viel da dann rauskommt pro Jahr?
Ja, aber ich sage immer, man darf keine Backtests machen, deswegen sage ich die Zahl nicht.
Okay, passt ja auch. Ich habe noch eine andere Frage dazu, vielleicht können Sie das beantworten. Wie oft passiert denn dann da so eine Umschichtung in dem Portfolio? Ich weiß nicht, wie lange Sie das jetzt nicht zurückgerechnet haben, aber sagen wir mal in den letzten 15 Jahren, wie oft, worauf muss man sich da einstellen? Passiert das jeden Monat, alle halbe Jahre, jedes Jahr, nur bei großen Crashs? Oder?
Ja, also im institutionellen Umfeld haben wir diese Strategie schon länger. Ganz großartig funktioniert hat es 2016, als wir so einen Einbruch hatten. Dann hatten wir 2018 einen Einbruch, der einen halben Prozentpunkt zu niedrig war. Das Regime hat nicht umgeschlagen. Rückblickend war das sehr schade.
Da haben sie dann quasi zu wenig stark in Aktien investiert.
Also wir haben nichts gemacht. Dann die Corona-Krise war natürlich prototypisch. Der Markt ist ja enorm eingebrochen, sodass wir die Staatsanleihen verkauft haben und die Aktienpositionen aufgebaut haben im März 2020. Und inzwischen hat sich wieder entspannt. Die Kapitalkosten sind normal, sodass wir wieder die Investitionsreserve voll aufgefüllt haben und bereit sind für die nächste Krise.
Ja, das ist eigentlich, macht Sinn. Ich glaube, das ist wirklich ein intelligentes und interessantes System, weil wir auch von vielen Anfragen einfach merken, das ist ja immer die Frage, wann soll ich wie investieren? Welches Risiko passt zu mir? Da habe ich vor 2-3 Wochen mal so eine Folge gemacht, auch um so ein bisschen das mal griffig zu machen. Da kannte ich den Ansatz noch nicht. Aber macht Sinn, weil eigentlich man könnte jetzt dadurch sagen, ich bleibe eigentlich immer voll in Aktien. Sage ich jetzt mal vom Grundeinstellung her, bin ich immer in Aktien. Aber immer nur dann, wenn die Prämien sozusagen auch richtig attraktiv sind. Und in den Zwischenphasen, je nachdem, wo ich mich bewege, baue ich das einfach ein bisschen ab, bleib trotzdem meiner Aktienanlage treu, aber bin eben nicht so mit dem Fuß voll auf dem Gas.
Möchte ich noch einen abschließenden Gedanken mit einbringen? Es heißt ja immer gerne, man muss über Krisen hinweg investiert bleiben. Das ist der Schlüssel für den langfristigen Erfolg. Würden wir auch genauso unterschreiben. Nur diese Perspektive ist die Perspektive des Vermögensverwalters. Es ist nicht die Perspektive des Kunden. Ich meine damit Folgendes. Der Vermögensverwalter sagt, ja, Sie investieren jetzt mit 100.000 Euro in dieses Portfolio und dann kommt die Krise, ja, Sie müssen einfach durchhalten. Sagen wir mal, dieses Portfolio hat 60% Aktien, 40% Renten. Dann geht er mit 100.000 los, ist 60.000 also in Aktien. Jetzt kommt die Krise und die Aktienmärkte brechen brutal ein. Dann hat er ja einen hohen Verlust auf seinem Portfolio. Das heißt, wenn er jetzt in der Krise einfach 60-40 weitermacht, ist er ja gar nicht investiert geblieben nominal. Dass er prozentual investiert geblieben ist, das bringt ihm ja gar nichts.
Klar, weil der wenig verbliebene Aktienanteil nicht wieder so schnell steigen kann.
Ja, genau. Jetzt ist es wahnsinnig attraktiv. Die Aktien sind wahnsinnig billig und er hält auf den ersten Blick ja seine Quote. 60-40, alles toll. Er bleibt investiert. In Wirklichkeit ist er nominal, aber viel weniger investiert wegen der Verlust. Ja. Und bei uns ist es so, man geht halt in die Krise rein und dadurch, dass man dann umschichtet, bleibt man tatsächlich nominal investiert. Dadurch glätte ich den Zinseszinseffekt der Eigenkapitalrendite. Das ist der Witz. Dadurch wird es so planbar.
Würde aber natürlich, wenn ich jetzt ein stringentes Rebalancing mache und sage, oh, ich habe hier eine Abweichung von, 5% von meiner Aktienquote und ich mache jetzt ein Rebalancing, hätte ich ja auch den Effekt, dass ich in dem Fall dann einfach in einem schwierigen Marktumfeld einfach nochmal Aktien kaufe. Da habe ich aber nicht so ein klares Timing, weil sie haben halt, es kommt halt darauf an, wann dieser Trigger bei mir anschlägt und in ihrer Logik, wann der anschlägt.
Nein, es geht nicht um die Unschärfe. Es geht darum, dass sie nominal weniger sind. Sie machen Rebalancing wieder auf die alte prozentuale Quote, aber das ist ja nominal viel weniger Geld, weil ja der Verlust da ist.
Stimmt.
Gut, ja, das ist der Blick, da habe ich auch erst drauf kommen müssen. Das ist unser Blick des Vermögensverwalters. Aber das ist nicht die Sicht des Kunden. Deswegen hat der Kunde so Angst zu investieren, weil der sagt, wenn ich jetzt investiere und übermorgen kommt die Krise, dann ist es doch katastrophal, dann ist das viel Geld weg.
Aber dann müsste er doch recht. Noch mal mehr Geld reinzahlen, oder?
Das wäre natürlich die Alternative. Bei uns, wir schichten dann einfach die Investitionsreserve um und bleiben in dem Sinne nominal tatsächlich investiert.
Aber habe ich das nicht bei einem Rebalancing auch? Wenn ich jetzt zwei Komponenten habe, ich habe 100.000 angelegt, fällt, dann würde ich doch den Anleihenanteil auch verkaufen und mehr effektive Euros in Aktien investieren.
Ja, aber Sie sind vorher mit 60% in Aktien und in der Krise sind Sie auch mit 60% in Aktien. Vorher sind 60% Aktien, aber 60.000 Euro zum Beispiel, nachher sind es bloß noch 40.000 Euro.
Und in Ihrem Fall?
Weil Sie den Verlust haben.
Aber in Ihrem Fall hätte ich das dann auch, oder?
Nee, weil ich ja alle Anleihen verkaufe.
Ah ja, okay.
Und dadurch?
Ja, effektiv sozusagen mehr. Deutlich mehr als nur eine paar Prozent Umschichtung machen. Ja.
Ich bleibe nominal tatsächlich investiert und bei Rebalancing bleibe ich prozentual investiert und letzteres nützt dem Anleger eigentlich, aber eigentlich gar nichts.
Gut, dann würde das Risiko natürlich bestehen, dass dann diese Krise noch schlimmer wird und ich dann nochmal mit nach unten rausche mit dem, nach der Umstellung.
Zeigt sich auch in den Daten, die Volatilität dieser Vorgehensweise ist unangenehm. Value at Risk ist unangenehm. Die ganzen kurzfristigen Kennzahlen sprechen gegen diese Strategie. Mhm. Aber der langfristige Erwartungswert wird maximiert auf diese Art und Weise. Und das ist eine nicht schlagbare mathematische Größe, ja, wenn ich wirklich langfristig unterwegs bin. Sodass man schon auch zusammenfassend sagen muss, wenn jemand nur ein paar Jahre Anlagehorizont hat, dann ist diese Strategie auf jeden Fall für ihn völlig ungeeignet. Mhm. Aber wir sprechen halt gerade die Investoren an, bei denen es um die Altersvorsorge geht oder vielleicht geht es auch um ein Generationenthema. Also es gibt keinen konkreten Bedarf in den nächsten Jahren für das Geld. Und da halten wir das eigentlich schon für eine sehr attraktive Art, eine langfristige Planbarkeit zu erreichen, auf Kosten dessen, dass ich kurzfristig keine Rücksicht nehme auf die Schwankungen.
Ja, aber letztendlich basiert das Ganze ja auf dem Grundvertrauen eben, dass die Welt AG immer funktionieren wird und ich sozusagen immer wieder auf ein normales Niveau von den Kapitalkosten zurückkomme oder vielleicht sogar auf ein auch überschießen, dass die ganz günstig werden, was ja in dem Fall dann bedeuten würde, die Aktienkurse steigen sehr stark, genauso wie sie vorher vielleicht sehr stark nach unten gelaufen sind. Und ja, deswegen wird das auch funktionieren. Also ich finde das ein sehr schlüssiges Konzept, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir auch sehr lange geredet, glaube ich, für so einen Podcast eigentlich fast zu lang, oder?
Ja, wir gucken mal. Aber normalerweise haben wir immer sehr treue Zuhörer und vor allen Dingen, wenn das Gespräch auch Sinn und Verstand und eine gewisse Tiefe hat, dann bleiben die natürlich treu. Aber wir sind jetzt ja eigentlich auch schon durch. Also zusammengefasst handelt es sich eben hier um eine sehr sinnvolle Anlagesystematik, nenne ich es jetzt mal, wie man eben seine Allokationen, sein Portfolio streuen kann. Wir haben gehört, dass man das relativ komplex machen kann, so wie es jetzt hieß, für Profis in ihrem Fonds machen, dem Global Portfolio One. Man kann es, sagen wir mal, für den Haushaltsgebrauch, wenn man es selber machen möchte, auch mit wenigen ETFs machen. Die ganzen Details, viele Auswertungen, Grafiken findet man alles in dem E-Book. Links packe ich in die Shownotes und da hat, also wer sich da jetzt tiefer in das Thema einsteigen will, der kann das E-Book eher eben lesen oder geht einfach nochmal auf ihre Webseite. Da sind ja auch viele Informationen nochmal zu dem Thema drauf. Gibt es von Ihrer Seite noch was Sie ergänzen wollen oder sind wir damit eigentlich ganz gut durchgekommen?
Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bin gespannt auf unser nächstes Gespräch, was wir da dann für Themen zu diskutieren haben. Ich erinnere mich noch bei unserem ersten Gespräch, da ging es ja dann auch um Portfoliozusammenstellung, auch um die Portfolio-ETF, um teilweise Faktor-Thematiken, die wir heute auch so gestriffen haben oder gestreift haben. Ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig sagt. Können wir gerne nochmal einen anderen Aspekt in dem nächsten Talk vertiefen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr interessantes Gespräch und wenn Ihnen das gefallen hat, liebe Zuhörer, gerne einen Kommentar uns schicken, eine E-Mail schreiben an support@extraetf.com. Werde ich dann gerne auch an den Herrn Beck weiterleiten, wenn Sie dann noch Fragen haben. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Beck. Bis zum nächsten Mal im Extra ETF.
Vielen Dank.
Ich hoffe, Ihnen hat der Talk mit Dr. Andreas Beck gefallen. Wenn ja, dann empfehlen Sie doch gerne den Extra ETF Podcast weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast@extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 31. März und in dieser Folge werde ich mit Vertretern von BlackRock und Deutschlands größter Direktbank, der ING, über das Thema ETF-Sparpläne sprechen. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.